denn das sind die frühesten Texte, nochmal ein Jesusbild bei Paulus. Also es ist nicht so, dass es zuerst die Schrift gibt und dann bildet sich die Kirche als eine Lesegemeinde der Schrift, sondern die Schrift entsteht in der Kirche und von der Kirche her, und in ihr legt die Kirche sich fest, so dass jetzt die folgenden Generationen, weil ja die ersten nicht mehr leben, jetzt tatsächlich auf die Schrift angewiesen ist, aber angewiesen ist in der Schrift so, dass sie zugleich diese Schrift liest im Beistand des Geistes Gottes, aus dem auch diese Auswahl der Schriften überhaupt entstanden sind. Wir sind wieder bei diesem Stichwort mit dem Lehramt, dass die Schrift selber nochmal authentisch vom Lehramt ausgelegt werden kann. Manche haben das früher so verstanden, dass sie gesagt haben, das sind so wie zwei Quellen und zwei Flüsse. Das sehen wir heute enger zusammen in eins. Aber dieses Bild bleibt, dass ich mich nicht einfach bloß auf die Schriften beziehen kann, sondern dass die Schrift gelesen wird vom Lehramt her und dass von dort her Dimensionen des Schriftverständnisses deutlich werden. Auch das ist heute eine besondere Schwierigkeit, weil wir in unserem wissenschaftlichen Zeitalter sehr stark die wissenschaftliche Lektüre, also eine literaturwissenschaftliche Lektüre auch dieser Urschriften in den Vordergrund stellen, während die Kirchenväter davon gesprochen haben, dass die Schrift eine Fülle von Bedeutungen hat, nicht bloß buchstäbliche, dass Gott nicht bloß in Sätzen spricht, sondern dass Gott auch in Realitäten spricht, in Geschehnissen spricht, und dass ich die auch nochmal mit hineinnehmen muss in die Texte und deswegen nicht sklavisch genötigt bin, nur das zu vertreten, was jetzt buchstäblich in der Schrift steht, sondern dass ich in der Meditation und in der Vertiefung dieser Schrift tiefer eindringen kann in das, was mir dort vermittelt worden ist.
Das ist natürlich ein ziemlich hoher Anspruch. Also,
das ist ein hoher Anspruch.
Das sind ja im Grunde sind es ja drei Schritte. Das heißt, Sie sagen, zuerst kommt die Kirche. Innerhalb dieser Kirche entsteht eine Vielzahl von heiligen Texten,
Ja. Die
für sehr stark genommen werden, die sehr aufmerksam gelesen werden müssen sozusagen. Dann innerhalb dieser Kirche wird dann wiederum entschieden, welche dieser Texte, oder wird herausgefunden, welche dieser Texte zuoberst und zuallererst gelten,
ja. Die
oberste Richtschnur sind. Und zum Dritten entscheidet dann wiederum die Kirche, diese Kirche, dieses Lehramt, wie man dieses jetzt zu verstehen habe,
so
diese oberste Richtschnur.
Ja.
Und dass dieser hohe Anspruch gehalten werden kann, hängt, wenn ich Sie recht verstanden habe, damit zusammen, dass man glaubt, dass alle diese drei Schritte unter dem Beistand des Heiligen Geistes geschehen.
Nur so geht es, sonst wäre es wirklich Irrsinn. Das geht nur so. Schauen Sie, wenn die Konzilien, und da war ja damals die Kirche, die großen Konzilien der ersten Jahrhunderte, da war ja die Christenheit bei allen Spaltungen und Auseinandersetzungen ja noch nicht in diese großen Konfessionen zerfallen. Da kam doch die Wahrheit zustande durch Mehrheitsentscheidungen. Das muss man sich mal vorstellen als normaler Mensch, dass man sagt, etwa in der Philosophie oder in sonst was, kommt die Wahrheit durch Mehrheitsentscheidungen zustande. Das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja abenteuerlich, nicht? Das geht tatsächlich nur aus dem Horizont des Glaubens, dass ich sage, deswegen war mir das so wichtig, am Anfang zu sagen, ich kann Menschwerdung und Inkarnation nur festhalten, das letzte Wort ist nur letztes Wort, wenn zugleich sichergestellt ist, dass dieses Wort auch das letzte Wort bleibt. Das heißt, dass die Gemeinde Jesu Christi als Ganze nicht aus der Wahrheit, trotz aller Fehler und eigentlich nicht aus der Wahrheit Jesu Christi herausfallen kann. Das ist ein Glaubenssatz und das ist nicht anders nachzuvollziehen. Und so verrückt sind die Christen nicht, dass sie meinen, hier könnte man jetzt auf einmal, weil wir so gescheit sind, mit Mehrheitsentscheidungen arbeiten. Wahrheit kommt nie aus Mehrheitsentscheidungen heraus. Ich kann aber glauben, dass wenn hier der Geist Gottes mit dabei ist, dass er dann alle möglichen Mittel benutzen kann, bei der Wahl zum Beispiel des Ersatzes für Judas Iskariot wird sogar das Los gezogen. Und es wird vorher gebetet und die vertrauen darauf, wenn wir das jetzt also Gott so anbieten, dass wir sagen, können wir das mit dem Los machen, dass er dafür sorgt, dass da der richtige Mann gewählt wird. Das gehört genau zu dieser Zumutung der Wunder, von der wir eben gesprochen haben. Aber ist die denn so groß, ist die denn größer als die Tatsache, dass in diesem Mann Jesus von Nazareth Gott selber da ist? Und so wie es also da sogar das Los das Richtige entscheiden kann, so machen es nachher die Mehrheiten. Das geht nur im Glauben. Und auch die anderen Kirchen jetzt, die es nicht so intensiv tun wollen, wie wir Katholiken und uns das vorhalten, auch die kommen doch ohne ein Lehramt nicht aus. Ich erinnere an den Pfarrer, ich glaube Pfarrer Schulz hat er geheißen, der damals so ein halbes Jahr, ein evangelischer Pfarrer aus dem Norddeutschland, der dann ein halbes Jahr in Garching da im Atomei mitgearbeitet hat und hinterher gemeint hat, er muss jetzt ein Buch schreiben, Gott ist eine mathematische Formel. Wo dann seine Kirche ihm gesagt hat, du kannst so nicht Pfarrer bleiben, das geht nicht. Irgendwer muss ja bestimmen, was das Christentum ist und nicht jeder legt sich das selber zurecht. Ohne Lehramt gibt es überhaupt kein Christentum. Auch wenn man es so weit fasst, wie vielleicht Freikirchen, die sagen, wir setzen uns jetzt zusammen und beten vorher zum Heiligen Geist und lesen dann die Schrift. Aber dass das nicht einfach auf der Menschenseite geht, da glaube ich, ist über alle schrecklichen Gräben hinweg nochmal eine Einheit da.
Die Einheit, dass das erste und das letzte Wort bei Gott liegen.
Immer. So ist es. Alles festgemacht wirklich an der Inkarnation. Das, Jesus Christus bleibt nicht das letzte Wort, wenn nicht sichergestellt wird, dass er das in dieser Gemeinschaft bleibt.
Dann müssten Sie aber eigentlich doch schwer darunter leiden, dass die Christentümer in dieser Weise ja ganz sanft formuliert so unübersichtlich geworden sind, dass es eine so unendliche Vielzahl von christlichen Gemeinschaften gibt, weil eigentlich läuft es doch darauf hinaus, dass alle eins sein sollen.
So ist es. Das ist auch besonders schlimm, finde ich. Auf der anderen Seite, also kein Wort davon zurückgenommen, nur ergänzt. Also erstmal ist es wirklich schlimm und deswegen muss man daran arbeiten, dass hier eine wirkliche Einheit zustande kommt. Man muss aber dabei auch aufpassen, dass man, gerade weil man sich danach so sehnt, sie nicht um einen falschen Preis sucht. Wir können keinen faulen Frieden machen. Wir können uns nicht auf irgendwelche kleinsten Werte dort einigen, auf da, wo wir irgendwie einen unteren Nenner finden, worauf wir uns dort treffen. Das kann nicht sein, sondern es muss ausgehalten werden. Das ist also der eine wichtige Gedanke. Das ist so eine Gefahr, sehe ich bei uns in Deutschland. Dann sagt, Hauptsache eins und dann lassen wir mal die anderen Dinge weg. Dann reden die Katholiken nicht mehr von der Mutter Gottes und die Protestanten lassen vielleicht auch irgendwas ein bisschen beiseite oder so, damit wir uns dann irgendwie dort treffen. Das kann ja nicht die Lösung sein, meine ich, wäre der erste Punkt. Ein zweiter Punkt, dass es verschiedene, darf ich mal so sagen, Stile oder Weisen, das Christentum zu leben gibt, damit ist ja realistisch zu rechnen. Wir haben zum Beispiel innerhalb unserer katholischen Kirche schon die verschiedenen, soll ich mal sagen, Christusbilder und Katholizismen, etwa der großen Orden. Der Christus der Benediktiner ist anders als der Christus der Jesuiten oder der Kapuziner. Das sind hier schon unterschiedliche Sichten und Bilder und hat ja auch immer wieder auch in der Kirchengeschichte zu Rivalitäten und Spannungen auch zwischen den großen Orden geführt, leider. Dass das auftaucht. So meine ich, gibt es auch unterschiedliche Stile, ob jemand jetzt als Spanier oder Süditaliener Christ ist oder ob er es als Engländer ist oder als Skandinavier. Das hat auf jeden Fall große Unterschiede. Die in die Frömmigkeitshaltung, in das Umgehen dort miteinander auftauchen, die bestehen bleiben würden und müssten, auch wenn es zu einer Verbundenheit kommt, dass Gewichte unterschiedlich gesetzt werden, dass die einen stärker mit der Fülle jetzt von Heiligen, Verehrung und Reliquien und so etwas haben, andere wieder weniger. Das würde sicher auch dazu gehören, wenn es hier zu einer Lösung käme. Und dabei habe ich jetzt ja nur Europa angesprochen. Ich habe noch nichts gesagt über afrikanischen Katholizismus und über japanischen Katholizismus, wo ja diese Kirchen jetzt in diesem Prozess ja stehen, sich zu lösen von der europäischen Prägung und ihre eigene Gestalt zu finden. Das würde ja auf jeden Fall hineingehören. Drum, meine ich, wäre bei allem, ich nehme nichts zurück, bei einem Skandal der Trennung und der Spannung auch nochmal nüchtern zu sagen und zu versuchen, auch den anderen Menschen zu vermitteln, dass hier tiefgreifende Unterschiede auch nochmal zum Menschen dazugehören. Und dass es auf der anderen Seite eine Einheit gibt, um die Jesus im Abendmahlsaal gebetet hat, dass sie eins seien, dass diese Einheit unsichtbar und nicht so greifbar auch ein Stück weit schon besteht. Also bei allem Schmerz über die Getrenntheit der christlichen Kirchen sollten wir, glaube ich, nicht vergessen die Dankbarkeit dafür, dass es nochmal christliche Kirchen sind.
Also sowohl für das Verhältnis der Christen zu den Nichtchristen als auch für das Verhältnis der Christen untereinander gilt wieder einmal, wie wir vorhin schon festgestellt haben, Wahrheit und Liebe können es nur zusammenbringen. So sobald man von irgendeiner Seite was wegschneidet, dann hört man aus dem Hintergrund, Blut ist im Schuh.
Ja, ja.
Da hat der Kompromiss fallen. Vielen herzlichen Dank, Professor Splett, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Kurs Null. Herzlichen Dank und alles Gute, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Im Kurs Null bei Radio Horeb hörten Sie die Gespräche über den christlichen Glauben, Gott und die Welt. Die Grundlagen des Christseins erklärte uns Professor Dr. Jörg Splett von der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Über seine Arbeit können Sie sich auch auf der Homepage dieser Hochschule informieren. Es gibt auch einen virtuellen Leseraum, da kann man ein bisschen im Internet schmökern, auch in den Texten von Jörg Splett und seinen Kollegen von der Hochschule dort. www.sankt-georgen.de www.sankt-georgen.de. Diesen Link finden Sie natürlich auch im Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage horeb.org. Da gibt es dann die Sendung auch im Podcast- und Download-Angebot. Und wie immer, wenn Sie das möchten, können Sie sich auch gerne eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. 0700 7525 7520 ist die Telefonnummer, unter der Sie ihn ab Montag früh um 9 wieder erreichen. 0700 7525 7520. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Bleiben Sie dran. Hier geht es jetzt weiter mit dem Gebet, dem Abendlob der Kirche, dem Gebet der Vesper mit Angelus. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Ihr Gregor Dornis.